ich muss das Kind beobachten, ich muss der Motivator sein, ich muss der Entertainer sein, ich muss mal einen Witz machen und wenn ich merke, da lässt die Konzentration nach, dann muss ich eine Pause einlegen. Wir haben das gesamte Spektrum, wie auch bei Normalbegabten, dass welche dabei sind, die sind super sozial integriert, die haben großen Freundeskreis, die fallen überhaupt nicht auf, die machen ihren Weg. Dann gibt es sicherlich, und die landen halt schwerpunktmäßig bei mir, die Auffälligkeiten zeigen, wo es Probleme gibt.
130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein Mensa-Podcast von Lina Holzmann und Erwin Klein.
Hallo Erwin.
Hallo Lina.
Und hallo Titus.
Hallo Lina.
Ja, wir haben heute wieder einen Gast, den Dr. Titus Beiler. Für mich ist es eine sehr besondere Folge, denn Herr Titus, wir haben uns gerade das Du angeboten, ist noch ungewohnt, er hat mich vor 16 Jahren mit Hochbegabung diagnostiziert und jetzt sitzen wir hier und nehmen zusammen eine Podcast-Folge auf, was es für mich persönlich ganz besonders macht und wo ich natürlich dann auch zu Erwin gesagt habe, so, ich werde das Gespräch führen, du hältst dich zurück, deswegen werde ich heute viel zu hören sein. Erwin, wie findest du das?
Du, meine bekannt zurückhaltende Art, das kommt mir entgegen.
Genau, also der Titus ist Leiter eines sonderpädagogischen Begabungszentrums und damit er sich einfach selber vorstellen kann, würde ich direkt mal das Wort an ihn übergeben. Wer bist du, Titus? Was machst du? Was hast du mit Hochbegabung zu tun? Und vielen Dank, dass du heute da bist.
Erstmal freue ich mich, dass ich bei euch sein darf und bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Ja, wer bin ich? Mein Name ist Titus Beiler. Ich bin Anfang 50 und nachdem ich nach 16 Jahren dich wiedersehe, da merke ich einfach letztendlich, wie alt ich geworden bin. Auf der anderen Seite zeigt es mir auch, wie lang ich schon im Geschäft bin. Und damit die Zuhörer einfach wissen, mit wem ich zu tun habe, vielleicht sage ich einfach mal kurz, wer bin ich, was mache ich? Ich habe Sonderpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg studiert und hatte damals schon ein Hochbegabten-Stipendium erhalten, weil ich beim Professor Heller an der Universität in München bei einer Neunormierung von einem IQ-Test, das waren damals diese Raven-Tests, mitgearbeitet habe. Und er hatte kein Geld, um mich bar zu bezahlen. Dann hat er gesagt, ich kann Ihnen aber auch ein Stipendium anbieten. Und das war natürlich viel, viel mehr wert, als wenn er mich da mit einem mickrigen Studentenlohn ausbezahlt hätte. Und davon habe ich unheimlich profitiert, denn ich wurde nicht nur während dem Studium, sondern während der Promotion von dieser Stiftung in Liechtenstein, also in Bad Dutz, gefördert. Aber jetzt nochmal der Reihe nach. Nach dem Studium habe ich also das erste und zweite Staatsexamen gemacht, bin also richtiger Sonderschullehrer in Baden-Württemberg. Und dann nach dem Referendariat bin ich nicht gleich in den Schuldienst, sondern habe an der Universität in Zürich promoviert zum Thema Hochbegabung und zwar unter einem sonderpädagogischen Aspekt. Und das ist letztendlich das, was ich dann auch vor 25 Jahren, Lina, als du damals da warst, habe ich schon einige Zeit gearbeitet, habe ich diese Praxis, das Sonderpädagogische Begabungszentrum in Baden-Baden gegründet. Es war damals nur so ein bisschen aus einer Laune heraus. Ich habe an der Universität gearbeitet. Ich kann es sehr offen sagen, ich habe 950 Euro Stipendium bekommen. Es war zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Und insofern habe ich gedacht, dann kann ich noch ein bisschen Geld dazu kriegen und habe gemerkt, es macht mir unheimlich Spaß, Kinder auf Hochbegabung zu testen. Und da kommt auch mein Studium letztendlich zum Tragen, dass ich als Sonderpädagoge die gleiche testdiagnostische Kompetenz erlangt habe wie Psychologen. Das war also mein zweites Standbein neben der Promotion und der Arbeit an der Universität, dass ich mich da ja also noch ein bisschen eingearbeitet habe und muss sagen, bin eigentlich von dem Erfolg in aller Bescheidenheit von dem Begabungszentrum überrascht, wie gut es bei den Eltern ankommt, wenn ein Sonderpädagoge auf Hochbegabung testet. Und das war letztendlich auch der Grund, warum ich die Praxis in Baden-Baden immer noch betreibe.
Ja, Erwin?
Hochbegabung und Sonderpädagogik, das sind erstmal zwei Sachen, wo ich denke, wie geht das zusammen? Weil das assoziiert man ja erstmal nicht miteinander.
Ist natürlich ein bisschen das Verständnis, das wir in Deutschland haben. Sonderpädagogik sind alles Kinder, die eher auf der anderen Skala von der Intelligenz sich bewegen. Wenn wir in die USA rüberschauen, die Special Education, das ist da schon wesentlich früher verbreitet gewesen, dass sich die Special Education um Kinder kümmert, die irgendwo rausfallen, irgendwas Besonderes sind, und zwar rechts und links. Aber es war tatsächlich so, Erwin, da muss ich dir recht geben, als ich angefangen habe vor 25 Jahren, hatte ich enormen Gegenwind. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, es waren ja bislang alles nur Psychologen, die getestet haben. Und die waren recht lukratives Geschäft. Und gerade in Baden-Württemberg haben auch viele das ausgenutzt, um für die hochbegabten Züge zu testen. Und dann kam ich als Sonderpädagoge dazu und erstmal hat es nicht gepasst. Dann haben die am Anfang noch gesagt, als Sonderpädagoge kannst du ja nicht testen. Und als zweites haben die dann gesagt, als Sonderpädagoge kennst du dich ja nicht mit Hochbegabung aus. Durch die Promotion habe ich dann aber gezeigt, dass ich mich auskenne. Und vom Ansatz her, was brauchen hochbegabte Kinder in der Schule? Es ist nämlich genau das, die Parallelen zwischen einem hochbegabten und letztendlich vielleicht auch mal einem minderbegabten Kind sind ähnlicher als zwischen normalbegabten und hochbegabten. Beide brauchen eine Differenzierung, eine Individualisierung im Unterricht. Man muss immer genau hinschauen, was hat das Kind für Bedürfnisse. Und von daher fühle ich mich eigentlich als Sonderpädagoge prädestiniert für diese Aufgabe.
Ja. Und in deiner Praxis, nennt man es Praxis?
Genau.
Ja, gehe ich mal davon aus. Was macht man da oder wie ist es aufgebaut?
Also ich sage immer, ich teste eigentlich jeden. Das heißt, es geht los mit einem Kindergartenkind von 2,5. Dann so der Schwerpunkt sind sicherlich die Kinder im letzten Kindergartenjahr und die Schulkinder. Und gerade heute Morgen hatte ich auch wieder Erwachsene. Und, das muss ich einfach sagen, das ist auch einzigartig in Deutschland, dass ich mich darauf spezialisiert habe, auch hochbegabte Kinder mit einer Behinderung zu diagnostizieren. Das heißt, ich hatte erst letzte Woche zwei Kinder, die mit Gebärdensprache, also gehörlos sind und mit Gebärdensprache kommunizieren. Und auch da habe ich eine Hochbegabung feststellen können. Also ich teste jeden und ich teste auch alles. Das heißt, Hochbegabung, Begabung. Manchmal kommen auch die Eltern, wenn es Richtung Intelligenzminderung geht. Mein Bereich als Sonderpädagoge natürlich, Teilleistungsstörungen festzustellen. Aber der große Schwerpunkt ist auf jeden Fall die Hochbegabung. Dieser sonderpädagogische Aspekt von Hochbegabung ist ja nicht etwas, was ich einfach aus Gutdünken mache, sondern in meiner Promotion habe ich gemeinsam mit der Universität in Zürich dazu eine Theorie oder ein Modell entwickelt. Das heißt, meine Arbeit ist theoriegeleitet. Ich fange nicht einfach an zu testen und sage, ich schaue einfach mal, ob ich irgendwas bei dem Kind finde, sondern ich habe theoretisches Konstrukt und die Idee, die dahinter steckt, also das Modell nennt sich das Modell der Misfits, heißt letztendlich nichts anderes, als dass ich gucke, wenn das Kind mir gegenüber sitzt und ich führe einen IQ-Test mit ihm durch, dass ich dann überlege, welche förderlichen Aspekte, Eigenschaften bringt das Kind mit, aber vielleicht auch welche Eigenschaften bringt es mit, was das Kind hemmt. Das heißt, für mich spielt nicht nur der IQ, du kennst es vielleicht, oder vielleicht hat auch noch ein bisschen Erinnerung. Für mich sind zwei Sachen immer ganz wichtig, als du da warst, Lena. Nämlich nicht nur mit dir einen IQ-Test durchzuführen und zu schauen, wo sind deine Stärken, wo liegt dein IQ, in welchen Bereichen bist du, wie viele Jahren anderen voraus, sondern ganz wichtig ist für mich auch viele nicht kognitive Persönlichkeitsmerkmale, nämlich Motivation, Konzentration, dein Durchhaltevermögen, bist du perfektionistisch, hast du eine geringe Frustrationstoleranz. Das sind alles Merkmale, die ich während der Testdiagnostik auch erhebe und dann mit in die Förderplanung mit einfließen lasse. Und darin sehe ich auch meinen ganz großen Vorteil als Sonderpädagoge. Du weißt, ich habe dir und deinen Eltern verschiedene Möglichkeiten mitgegeben, was man mit dir machen kann. Ich gebe den Eltern nicht nur an die Kuh, schmerze denen in einen Kopf und sage, okay, ihr Kind ist hochbegabt. Dann sagt vielleicht deine Mutter, okay, ich wusste schon immer, dass Lina nicht ganz auf den Kopf gefallen ist. Also mit dem IQ, so richtig viel fangen da die Eltern nicht an. Also es ist wichtig, dass deine Eltern wissen, du bist begabt, du bist hochbegabt, du bist besser als 98%, 99% deiner Alterskameraden. Aber wichtiger ist es einfach, was fange ich jetzt mit Lina an? Und da war es auch ganz wichtig für mich, dich einfach in der Testsituation zu erleben. Und ich habe ehrlich gesagt, dass ich mich noch an einzelne Kinder nach 16 Jahren erinnere, aber habe so ein bisschen mal in meine Aufschriebe gespickelt und mal überlegt, was habe ich mir in Badaline aufgeschrieben? Und es war schon beeindruckend, wie so ein kleines, Erwin, du wirst es nicht glauben, aber so ein kleines vierjähriges Mädchen da sitzt und in einer Ausdauer und mit einer Begeisterung und also die Aufgaben erledigt. Also wirklich beeindruckend. Und das ist einfach wichtig. IQ, aber auch die Persönlichkeit vom Kind. Was habe ich von dir erlebt in der Testsituation? Und das alles lasse ich dann in einen Förderplan mit einfließen. Und dieser Förderplan hat ganz konkrete Tipps. Lina soll früher in die Schule, Lina soll, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen die Motorik fördern, aber das war jetzt bei dir nicht der Fall. Was ich damit sagen will, ist einfach, für mich ist es wichtig, beides, also zu sehen, wo sind Stärken, wie geht man damit um, aber wo sind vielleicht auch Bereiche, wo wir sie noch ein bisschen fit machen müssen im Hinblick auf die Schule. Da habe ich mir bei dir nicht viel notiert. Und wenn ich jetzt mich dir sehe, wie du hier nach 16 Jahren bist, dann denke ich, ja, vielleicht hat das eine oder andere doch mal gebracht.
Guck mal, wie toll. Ich hole mir öfter so Gäste. Das ist ja klasse.
Aber jetzt, Entschuldigung, wenn ich kurz dazwischen gehe. Jetzt würde ich ja gerne mal erfahren, wie Lina ihren Test erinnert. Also du als Vierjährige. Oder weißt du gar nichts mehr?
Ja, doch, ich weiß es noch ein bisschen und auch, ich habe auch mit meiner Mutter drüber geredet. Also mir hat es Spaß gemacht, aber weil mir damals immer Spaß gemacht hat, Fragen zu beantworten. Und sie hat nur noch gesagt, dass Titus, du irgendwie meintest, dass du eine Pause machen wolltest und ich die halt nicht machen wollte. Mich jetzt auch nicht gewundert. Ist jetzt heute immer noch nicht so, dass ich gern viele Pausen mache. Aber ansonsten, ich habe das jetzt nicht wirklich sehr präsent, aber auf jeden Fall nichts Negatives im Kopf. Also ich glaube, es hat mir Spaß gemacht. Und ist aber sehr interessant für mich, dass...
Und ich...
Ja.
Du warst auch eine der wenigen, die mir nach dem Abitur geschrieben hat. Weißt du das noch?
Ja, das weiß ich noch.
Abitur ist bei dir, glaube ich, nicht ganz so lange her wie unsere Testung. Aber es war für mich ungewöhnlich und ich habe auch die Mail aufgehoben, die Rückmeldung, die ich von dir bekommen habe, dass sich ein Kind, ein ehemaliges Kind, bedankt und sagt, danke, dass du meine Eltern damals beraten hast, dass du ihnen den Tipp gegeben hast mit frühem Einschulen, dass ich dich begleitet habe durch die Schulzeit. Und dann am Ende von der Schulzeit so eine Rückmeldung zu bekommen, das hat mich schon sehr berührt, Lina, muss ich mal sagen.
Freut mich, aber ja, zu Recht. Das muss man ja auch würdigen. Vor allem, du hast ja auch gerade erzählt, dass es ja nicht unbedingt leicht war, das so zu etablieren, das Modell. Und dass es ja vielleicht auch ein bisschen kontraintuitiv ist, dass man halt sagt, okay, diese Kinder sind so ihrem Alter voraus und gleichzeitig gibt es dann doch noch Felder, wo sie auch zurückhinken können. Du hast ja gesagt, du machst Tests schon ab 2,5 Jahren. Ist es dann so, dass du noch mehr darauf achtest, wie so das Kind von der Persönlichkeitsentwicklung ist? Weil ich stelle mir es sehr schwer vor, da rein Intelligenz festzustellen in dem Alter. Gerade wenn man auch so dran denkt, dass ja sehr viel auch von dem Umfeld ist, der Förderung, wie die Eltern einen erziehen. Wie differenziert sich das denn vielleicht auch zwischen ganz kleinen Kindern und Schulkindern?
Es gibt nicht viele Stellen, die im so jungen Alter testen. Das Instrument, nämlich den IQ-Test, habe ich an der Hand. Und da muss ich als Testleiter total firm sein. Ich muss genau wissen, worauf ich achten muss. Weil, wenn ich mit einem Kindergartenkind arbeite, ich muss das Kind beobachten. Ich muss der Motivator sein. Ich muss der Entertainer sein. Ich muss mal einen Witz machen. Und wenn ich merke, da lässt die Konzentration nach, dann muss ich eine Pause einlegen. Also die Kindergartenkinder zu testen, ist schon auch für mich eine Herausforderung. Und wenn ich sage, es könnte vielleicht ein Testergebnis nicht ganz valide ausfallen, dann ist es sicherlich bei den Kindergartenkindern. Ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Mein jüngstes Kind war nicht 2,5, sondern war 1 Jahr und 10 Monate. Genau, an euren Gesichtern sehe ich schon.
Ja.
Warum denn das? Bist du verrückt? Ich habe auch erstmal geschluckt, als die Mutter angerufen hat und gedacht hat, unser Kinderarzt hat uns zu ihnen geschickt, wir müssen einen IQ-Test machen. Okay, und wie alt ist ihr Kind? Ja, es wird in 2 Monaten 2. Habe ich gedacht, ha, ist noch ein bisschen zu früh. Ich habe dann auch mit dem Kinderarzt telefoniert, habe gedacht, was soll denn das? Sie schicken mir immer gute Kinder, warum schicken sie mir auf einmal ein Kind mit 1 Jahr und 10 Monate? Und dann hat er gesagt, machen Sie bitte einen IQ-Test, weil die Mutter-Kind-Beziehung ganz massiv gestört ist. Warum?
Oh.
Erklären Sie der Mutter, hat er dann noch zu mir abschließend gesagt, was Hochbegabung bedeutet. Also, jetzt müsst ihr euch vorstellen, eine Mutter ist mit ihrem hochbegabten Krabbelkind, also noch unter 1, in einer Krabbelgruppe. Die Mutter hatte immer gehofft, hoffentlich sagt mein Kind nichts. Denn sobald das Kind in der Krabbelgruppe den Mund aufgemacht hat, kamen schon Wörter. Alle anderen haben noch rumgebabbelt und das Kind hat schon erste Wörter geredet. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in einer Krabbelgruppe und auf einmal sagt so ein 10, 11 Monate altes Kind schon einzelne Wörter und fängt schon an zu kommunizieren. Alle Blicke gehen auf die Mutter. Und das hatte sie als sehr unangenehm empfunden, immer so im Fokus zu stehen und dann auch noch die Kommentare von den anderen Müttern. Warum förderst du dein Kind so? Lass es doch Kind sein. Die anderen Mütter haben gedacht, die Mutter fördert es und möchte partout, dass es jetzt schon die ersten Sätze spricht. Ihr wisst beide, das kann man nicht bremsen, die Entwicklung von hochbegabten Kindern, das kommt einfach so raus. Und damit hatte die Mutter ein ganz großes Problem, weil sie letztendlich auch immer mit den anderen Kindern Mitleid hatte. Die saßen einfach da, die Mütter haben geguckt, das Kind wollte mit den anderen Kindern kommunizieren und die wussten gar nicht, was sie mit dem Kind anfangen sollten. Und das war also ein ganz schlimmes Erlebnis für die Mutter, wo der Kinderarzt dann gesagt hat, wir machen mal einen IQ-Test und das hat auch super mit dem Kind geklappt. Das war sehr kooperationswillig und hat da mitgemacht. Und das war für die Mutter unheimlich wichtig, dann zu hören, ja, mein Kind ist anders, aber ist positiv anders. Und das ist wahrscheinlich auch das, was ihr beide immer wieder merkt. Also von daher, ein 2,5-jähriges Kind grundsätzlich zu testen, muss immer eine bestimmte Fragestellung vorhanden sein. Und jetzt kommt nämlich wieder das, was mich als Sonderpädagoge auszeichnet. Ihr wisst, bei behinderten, entwicklungsverzögerten Kindern ist die Frühförderung ganz wichtig.
Ja.
Frühstmöglich Entwicklungsdefizite erkennen, sie zu fördern. Und wie ist es bei Hochbegabten? Ist es da auch wichtig, Frühförderung zu betreiben?
Ja.
Genau.
Erwin, nicht deine Meinung? Sorry, ganz kurz, wenn du so guckst.
Ich bin da ein bisschen reservierter. Aber Tito, sprich mal weiter.
Aus der Entwicklungspsychologie wissen wir, dass die neuronale Verknüpfung im Gehirn gibt ein gewisses Zeitfenster, wo das Kind besonders ansprechbar ist. Wir wissen, bei den Kindern, die eine Hörschädigung haben und irgendwann ein Cochlea-Implantat bekommen, sobald das Cochlea-Implantat implantiert ist, fangen an, sich die Hörbahn zu entwickeln. Und so ist es auch bei der kognitiven Entwicklung. Kinder brauchen frühzeitig Input. Sie müssen Anregung bekommen, damit die Synapsen sich bilden können. Und dass dann die neuronale Verknüpfung stattfindet. Und dieses Zeitfenster, das liegt im Kindergartenalter. Es ist nicht so, dass sobald die dann in der Schule sind, dass dann das Fenster zu ist, sondern ich merke, dass in dem Zeitfenster sehr wichtig ist, diese neuronalen Verknüpfungen zu machen, dieses Kind zu fördern, weil es später dann auch darauf zurückgreifen kann. Und das ist für mich so der Grund, warum ich eben schon im Kindergartenalter oder teilweise im Kleinkindalter Kinder teste, um die Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen und irgendwelchen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken. Weil ihr wisst, wie schnell werden Hochbegabte abgestempelt als ADHSler, als Autisten, als wie auch immer.
Und wieso gibt es aber dann so viele Späterkannte, was der eigentlich ja der Großteil von Hochbegabten ist, ja Späterkannte, die trotzdem hoch- oder höchstbegabt sind und die haben ja nie Förderung erhalten, großartig.
So glaube ich nicht ganz, dass sie keine Förderung erhalten haben. Hochbegabung hat ja auch einen genetischen Aspekt, von daher sind auch die Eltern nicht ganz auf den Kopf gefallen. Und wenn ich so mit den Eltern mich unterhalte und die Angst der Eltern ist sicherlich, ich habe früher irgendwas falsch gemacht in der Entwicklung. Die Kinder fallen teilweise spät auf. Es kommt immer darauf an, wo sind die Stärken von diesem hochbegabten Kind? Mädchen, Lena, fallen im Kindergartenalter dadurch auf, dass sie sprachlich unheimlich fit sind. Und so wie ich dich heute erlebe, weiß ich, warst du auch schon vor 16 Jahren verbal unheimlich drauf. Und das ist etwas, was gerade bei Mädchen, was die auszeichnet, dass die im Kindergarten sind. Und Sprache ist einfach was, was den Erzieherinnen auffällt, was der Kooperationslehrerin dem Umfeld auffällt und von daher sehr viel häufiger diese Kinder auch entdeckt werden. Jungs, wie fallen die auf? Erwin, wie warst du als Kind?
Das war erforschen und machen und draußen rumlaufen und ja auch sprachlich, also viel lesen und solche Geschichten.
Jungs neigen halt dazu, gerade im Kindergartenalter ein Stück weit auch negativ aufzufallen. Jede zweite Familie, die zu mir in die Praxis kommt, also mit einem Jungen in meine Praxis kommen, berichten davon, dass sie irgendwann mal auf ADHS oder so angesprochen worden sind. Weil diese Kinder, die zeigen einfach die Symptome. Wenn die unterfordert sind und nicht den Input bekommen, irgendwo sitzen müssen und zum fünften Mal im Kindergarten oder in der Schule den gleichen Mist machen müssen, dann werden die halt unruhig.
War natürlich bei mir nie. War nie bei mir.
Ja. Also von daher glaube ich, dass schon frühzeitig Merkmale erkannt werden. Wenn ich auf Fortbildung bin bei Erzieherinnen, versuche ich sie zu sensibilisieren, dass es nicht nur Sprache ist, wo die Kinder auffallen, sondern dass es auch ganz viele verschiedene andere Bereiche gibt, wo die Kinder auffallen. Ich hatte neulich zum Beispiel einen hochbegabten Jungen, das ist so ein bisschen auch das Klischee, der hat halt im Kindergartenalter mit 4 schon angefangen zu rechnen. Und nicht nur Plus und Minus im Zahlenraum bis 10, sondern der hat auch verstanden, wie die Multiplikation funktioniert und hat mir ganz stolz erzählt, dass er inzwischen das Potenzieren erlernt.
Boah.
Also ihr merkt, das sind alles Beispiele, wo die Kinder positiv auffallen, aber ich versuche einfach die Erzieherin auch dahingehend zu sensibilisieren, zu sagen, auch wenn irgendwas nicht sofort erkennbar ist, schaut genauer hin, achtet darauf, ob nicht doch irgendwo eine latente Stärke vorhanden ist. Und die Rede ist halt dann auch entsprechend zu entdecken, ja.
Darf ich was fragen? Ich kann das 100% nachvollziehen, wenn du sagst, Kinder fallen auf, es kann Fehlentwicklung geben, auch mit dem Zeitfenster und so weiter. Und ich kenne aus unserem Verein dutzendweise Geschichten, hier Lina hat die Späterkannten erwähnt oder von Underachievern, die also manche fast ihr ganzes Leben lang damit gekämpft haben, mit massiven Problemen und dann erst im höheren Alter oft durch Zufall festgestellt haben, hoppla, ich bin ja hochbegabt und dann in der Rückschau ihr Leben völlig neu betrachtet und beurteilt haben. Bin ich natürlich völlig d'accord mit dir, dass wenn solche Kinder frühzeitig erkannt worden wären und entsprechend gefördert worden wären, dass es für alle Beteiligten gut gewesen wäre. Jetzt kommt mein Aber. Ich bin ja ein bisschen eine andere Generation. Also in der Schule 60er, 70er Jahre. Damals hat kein Mensch von Hochbegabung gesprochen und sowas wie Testen oder Mensa oder so, das war außerhalb jeder Reichweite. Ich bin dazu noch auf dem Dorf groß geworden. Ich komme aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt, also im Grunde alle negativen Voraussetzungen. Aber ich hatte nie das Gefühl von Mangel oder so. Wir haben unsere Kindheit draußen verbracht. Es gab natürlich keine Handys, was gar nicht so schlecht war. Und man hat uns einfach machen lassen. So, und wir haben uns irgendwie entwickelt und ja, es ist dann schon so seinen Weg gegangen, jetzt bei mir persönlich. Aber darum geht's ja nicht. Was ich meine ist, ich habe außerdem kennengelernt, muss ich noch dazu sagen, also als mein Sohn in die Schule kam, dieses Phänomen Helikoptereltern. Also vom Tanzkurs zum Sprachkurs zum Sportverein zum sonst was und immer mit Taximama und immer behütet und immer gemacht. Und ich habe manchmal gedacht, um Gottes Willen, die armen Kinder, die kommen ja nie dazu, dass sie einfach mal in Ruhe 2 Stunden Fußball spielen. Ich denke, ist es nicht oft einfach auch nur gut, die Kinder laufen zu lassen? Warum muss ich mit 4 Jahren in die Schule gehen, wo alle 2 Jahre älter sind? Warum kann das nicht ganz normal durchlaufen, wenn ich merke, mein Kind ist unterfordert, langweilt sich, wird sozial auffällig? Klar, da muss was passieren. Aber ansonsten, ich fand es eigentlich ganz wohltuend, dass ich das Gefühl hatte, ich bin mehr oder weniger ganz normal in meinem Umfeld da aufgewachsen, habe mit den Jungs Fußball gespielt, war halt ein bisschen besser in der Schule, aber das hat niemand weiter gekümmert und am Ende war es irgendwie okay. Warum muss jedes Kind da gecheckt und getestet und gemacht werden? Also abgesehen von den Fällen, wo man weiß, hier läuft irgendwas schief. Das ist völlig unstrittig.
Gebe ich dir auch vollkommen recht, Erwin. Und es ist auch am Telefon, wenn die Eltern anrufen und ich höre jetzt nicht unbedingt eine Problemstellung, einen Leidensdruck, irgendwas heraus, dann sage ich auch, warum müssen wir unbedingt testen? Bei mir kommen vor allem diese Eltern an, und ich gebe dir vollkommen recht, Eltern, die am Nachmittag, jeden Nachmittag irgendwie ein Feuerwerk zünden, irgendwas für ihr Kind in die Wege leiten. Du hast ein paar Möglichkeiten angesprochen. Die Eltern sind wahnsinnig kreativ, die nehmen wahnsinnig viel auf sich, um ihr Kind zum Reiten und zum Schachkurs und zum Chinesischkurs und zur Kinderuni oder sonst wo hinzufahren. Sie versuchen wahnsinnig viel zu unternehmen. Ich habe den Eindruck, dass die Eltern versuchen, am Nachmittag das auszugleichen, was am Vormittag schiefläuft. Nämlich, das Kind kommt aus dem Kindergarten oder vor allem aus der Schule, saß den ganzen Vormittag in der Schule und hat sich gelangweilt. Das Kind kommt nach Hause und lässt den Frust, den die Kinder erfahren in der Schule, den lassen die raus. Nämlich entweder an der Mutter, der Vater da hat das Glück und muss arbeiten, entweder ist es die Mutter, es sind die Geschwisterkinder. Sodass da der Leidensdruck extrem stark ist, dass die Eltern genau merken, mein Kind, das hat so viele Fragen, das hat so ein großes Interesse, die Welt zu verstehen. Und das sitzt in der Schule und muss 20 Aufgaben machen im Zahlenraum bis 10, obwohl es schon im Zahlenraum bis über 100 rechnet. Darin sehe ich auch ein bisschen das System in der Verantwortung. Ich bewundere es und ich notiere mir immer, was gibt es alles an Möglichkeiten. Aber es kann nicht die Lösung sein, dass die Eltern am Nachmittag Programm bieten und am Vormittag passiert nichts. Sie müssen die Probleme dort angehen, wo sie entstehen, nämlich am Vormittag. Und wenn wir das schaffen, und darin sehe ich eine ganz große Aufgabe, diesen ganzheitlichen Aspekt zu schauen, was braucht das Kind am Nachmittag. Natürlich vielleicht auch Richtung Mannschaftssport, Fußball finde ich klasse, sich als Teamplayer zu erleben, wie du einer bist. Aber ich finde es genauso wichtig, auf dem Vormittag zu stehen und sagen, da müssen wir halt auch irgendetwas verändern. Und wenn wir das schaffen, die Situation in der Schule zu verändern, dann erlebe ich eher, dass die Kinder nach Hause kommen, ruhig ausgeglichen sind und vielleicht dann auch diese, so wie du dich gerade beschrieben hast, du warst glücklich, zufrieden, du hast gar nicht so diesen Input gebraucht, weil du halt irgendwie eine Domäne hattest, irgendeinen Bereich, wo du deine Erfüllung gefunden hast. Und das heutzutage zu finden, ich habe manche Kinder, die sind auf der Werkrealschule und sind glücklich, also hochbegabte Kinder, obwohl die Eltern und die Lehrer sagen, das Kind muss doch mindestens auf die Realschule oder aufs Gymnasium, aber das Kind ist glücklich und zufrieden auf der Werkrealschule, weil es die Schule nur nebenher macht. Am Nachmittag, das eine Kind hatte, glaube ich, irgendeine Werkstatt im Keller und hat dort mit Metall und mit Holz irgendwelche Sachen gebaut und hatte seinen Flow und hatte seinen Input bekommen.
Was ist jetzt aber, wenn die Schule oder der Vormittag eigentlich schon reichen würde? Weil wir ja oft über sehr junge Kinder reden, die sich ja nicht unbedingt immer komplett ausdrücken können oder sagen können, ja, jetzt bin ich so bei 80% Auslastung. Und dann kommen so Helikoptereltern und sagen so, und jetzt wird mal Programm gemacht, weil das System muss ja schief sein. Die Schule kann ja nicht ausreichend sein. Kann es dann auch dazu kommen, dass hochbegabte Kinder überfordert werden? Und falls ja, kann sich das dann umkehren, so dieses Potenzial von wie viel man leisten kann?
Die Angst erlebe ich und auch durch Fragen merke ich, dass da ganz konkret gefragt wird, kann ich denn mein Kind überfordern? Und da müssen wir ein bisschen differenzieren. Einmal zu gucken, kognitiv. Kann ich ein hochbegabtes Kind kognitiv überfordern, intellektuell? Wenn ich mir anschaue, und vielleicht erinnerst du dich, Lina, am Anfang nehme ich mir immer ganz viel Zeit, nicht nur eine Beziehung zu meinem Kind, dann, das ich teste, aufzubauen, sondern auch etwas über die Hobbys, über die Freizeitaktivitäten von dem Kind zu erfahren. Und wenn ich mir anschaue, was machen die Kinder? Die tun von sich aus eine Fremdsprache erlernen, die tun von sich aus sich mit mathematischen Inhalten auseinandersetzen, die tun sich Dinosaurier noch und nöcher, die kennen sämtliche lateinische Begriffe. Wenn ich mir überlege, mit was sie sich von sich aus beschäftigen, dann würde ich sagen, ein hochbegabtes Kind kognitiv intellektuell zu überfordern, die Gefahr sehe ich nicht so. Im Gegenteil. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Lina, wann du gelernt hast zu lernen.
Spät.
Oder hast du es überhaupt?
Ja, mittlerweile geht's, wenn es muss.
Wann hast du gelernt? Meistens auf dem Gymnasium, oder?
Also meinst du jetzt gelernt, was zu lernen?
Wann du gelernt hast zu lernen?
Ja, ich glaube so in der 11.
Oh, okay.
Ungefähr.
Ja, also meistens ist so der Übergang zur weiterführenden Schule, Klasse 5, 6, Vokabeln lernen. Das sind dann die Sachen, wo ich oftmals dann verzweifelte Anrufe von den Eltern bekomme und sage, hey, Weiler, du hast doch hier eine Hochbegabung festgestellt, der sitzt jetzt da und kriegt die 5 Vokabeln in Englisch nicht rein. weil das natürlich etwas ist, was die Kinder bislang nicht gelernt haben. Und von daher eine Herausforderung für diese Kinder zu schaffen, egal ob in der Schule oder am Nachmittag, sie kognitiv auszupowern, an ihre Grenzen zu bringen, dass sie selber einfach wissen, ich kann was, ich bin was, ich muss mich da durchbeißen. Also von daher kognitiv das Kind zu überfordern, sehe ich weniger. Wo ich eine Überforderung sehe, ist sozial-emotional. Man erkennt einfach, wenn ich mit einem Kind arbeite, der Perfektionismus. Oh, der Beiler, der bringt mich an meine Grenzen. Das ist letztendlich doch das, was wir beim IQ-Test wissen wollen. Wo ist die Leistungsgrenze von dem Kind? Und wenn ihr die Testhandbücher lest, dann wisst ihr, aha, man muss immer eine gewisse Anzahl an falschen oder nicht gewussten Antworten abwarten, bevor ich einen Untertest abbrechen darf. Und diese Erfahrung fällt manchen hochbegabten Kindern wahnsinnig schwer. Der Beiler, der fragt und fragt und fragt und ich weiß es nicht. Und dann merke ich schon, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass das Kind mir nicht irgendwann zumacht. Und das meinte ich mit einer emotionalen Überforderung, dass diese Kinder öfters mal eine geringe Frustrationstoleranz haben, einen Perfektionismus haben, was natürlich auch ein Stück weit in der Natur der Sache liegt, weil, so wie du gesagt hast, wann musste ich mich schon mal richtig anstrengen? Eigentlich seid ihr ja schon immer so ein bisschen der Überflieger. Ihr müsst euch nie richtig hinsetzen, um irgendwas zu lernen. Das, was im Unterricht erklärt wird, entweder wusstet ihr das schon oder ihr habt es einmal gehört und beherrscht es dann und dann braucht ihr keine Übung, keine Wiederholung. Und von daher tut sich natürlich so eine gewisse Erwartungshaltung auch bei diesen Kindern auf. Und dann die Kinder dahin zu bekommen, auch mal sich durchzubeißen, auch mal mit schwereren Sachen. Kognitiv sehe ich da keine Schwierigkeiten, aber emotional sehe ich da schon eine Herausforderung. Aber auch das muss im Förderplan erwähnt werden. Und da müssen auch die Eltern ein bisschen ran, auch wenn es vielleicht nicht ganz leicht ist für sie. Mhm. Und das andere noch, wie ist es, Erwin hat vorhin gesagt, als 2 Jahre Jüngere in der Klasse zu sein, wie ist es, irgendwo im Unterricht zu sitzen, zu denken, wie kann man denn so, Entschuldigung, so blöd sein und das, was der Lehrer vorne erklärt hat, nicht zu verstehen. Das wurde erklärt, man hat verstanden. Und wie sind die Klassenkameraden? Die verstehen es nicht. Die fragen nach und die fragen nochmal nach und haben teilweise immer noch nicht verstanden, diese Situation. Oder dann auch, dass es dann wieder heißt, die Lina, das ist die, die schaut sich einmal die Vokabeln an und kann alles. Oder Lina, da wurde der Aufsatz vorgelesen, weil er so perfekt geschrieben worden ist. Das ist natürlich so ein bisschen die soziale Herausforderung. Aber da kannst du uns sicherlich mehr davon erzählen, wenn du magst.
Ja, also ich sehe also so sozial vor allem, wenn dann halt sich für diese Förderung entschieden wird und man zum Beispiel sagt, ja, Klassen werden übersprungen, teilweise auch mehrere, dass man sich ja dann in einem Umfeld irgendwie einfinden muss, in dem man ja eigentlich natürlich von den körperlichen Eigenschaften noch gar nicht hingehört. Und vor allem, glaube ich, wenn es dann daran geht, dass deine Mitschüler in die Pubertät kommen und du halt noch nicht, weil man eben nicht alles mit dem Kopf wettmachen kann, sich dann da einzufügen, das sehe ich eigentlich als eine größere Herausforderung als so das, was du gerade genannt hast. Aber es kommt halt auch sehr darauf an, wie diese Förderung dann am Ende aussieht. Erwin, hattest du da irgendwie Themen? Weil du hast ja eigentlich immer deinen Altersdurchschnitt, warst ja immer drinne eigentlich, oder?
Mehr oder weniger, ja. Also es hat keine Rolle gespielt bei mir. Aber ich hatte natürlich auch Themen jetzt. Also wenn man ein Jahr überspringt und kommt dann in eine neue Klasse rein und wird natürlich angeguckt wie irgendwie so ein Fabeltier. Zu meiner Zeit war das noch absolut ungewöhnlich, dass da jemand im Gymnasium eine Klasse überspringt. Und ja, da entstehen auch im Verhältnis zu anderen, zu Lehrern, zu Mitschülern so unangenehme Situationen. Vor allen Dingen, wenn man dann noch ein bisschen schüchtern, zurückhaltend ist, was ich ja immer war, dann ist das, ja, auf der Ebene ist es nicht einfach. Aber ich meine, es gehört zum Leben dazu. Man kann nicht alles wegtherapieren oder alles wegfördern, sondern da muss man halt gucken, dass man damit zurechtkommt. Nach dem, was du jetzt gesagt hast, Titus, mich würde interessieren, plädierst du dafür, Kinder im Vorschulalter quasi serienmäßig in irgendeiner Art und Weise zu testen oder zu beurteilen, beziehungsweise Kindergartenpersonal zu sensibilisieren, Grundschullehrer zu sensibilisieren? Ich meine, man kann ja nicht alle testen oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Oder ist es so, dass, so wie ich gefühlsmäßig denke, Kinder entwickeln sich ja auch von alleine auch Hochbegabung kommt alleine irgendwie zum Durchbruch. Und klar, wo irgendwas massiv schief läuft oder wo man sieht, da muss man eben eingreifen. Aber ansonsten, die machen das schon. Wie ist deine Haltung dazu, also als Sonderpädagoge?
Da sage ich euch ja nichts Neues, dass es natürlich nicht den Hochbegabten gibt oder die Hochbegabte. Wir haben das gesamte Spektrum, wie auch bei Normalbegabten, dass welche dabei sind, die sind super sozial integriert, die haben großen Freundeskreis, die fallen überhaupt nicht auf, die machen ihren Weg. Dann gibt es sicherlich, und die landen halt schwerpunktmäßig bei mir, die Auffälligkeiten zeigen, wo es Probleme gibt. Ich sehe schon, ich hatte auch verschiedene schulische Projekte mit begleitet von Gymnasien, die einen ähnlichen Ansatz hatten, wie deine Frage abzielt. Nämlich in Klasse 5 gab es viele Kinder, die haben einfach deutliche Anzeichen von Hochbegabung gezeigt. Das heißt, man erkennt ja schon ein bisschen auch am Äußerlichen, am Verhalten, an der Arbeitshaltung ein hochbegabtes Kind. Diese wachen Augen, das Abchecken von der Umgebung, die Begeisterung, wenn ich herausgefordert werde. Und das haben auch die Gymnasiallehrer erkannt und haben gedacht, oh, in Klasse 5 gibt es so viele Kinder, die zeigen genau diese Aufmerksamkeit, dieses Leuchten in den Augen, wo die gesagt haben, wir müssen die früher erkennen und entsprechend fördern. Also bei den Kindern, die ein problematisches Verhalten zeigen, wäre es rückblickend, glaube ich, schon wichtig gewesen, dass man sie irgendwann frühzeitig entdeckt hätte. Ich habe vorhin gesagt, heute Morgen war eine erwachsene Person da, eine Frau, Ende 40, ist eine Mutter gewesen, deren Tochter ich getestet habe und die gesagt hat, ich habe 30 Jahre lang Depressionen, eigentlich schon seit ich im Kindergartenalter bin. Und jetzt ist so ein Punkt gekommen, wo sie gedacht hat, ich möchte mal schauen, woran es liegt. Und sie meinte rückblickend, dass es daran liegt, dass man nie richtig erkannt hat, was in ihr steckt. Dieses Anderssein, von dem wir es jetzt heute schon öfters mal hatten, dieses Anderssein hat sie dermaßen runtergezogen, dass sie letztendlich eine chronische Depression entwickelt hat, wo für diese Kinder, also die Auffälligkeiten zeigen, die einen Leidensdruck zeigen, da fände ich schon wichtig, dass die rechtzeitig intervenieren.
Ja, also keine generische Testung.
Bedarfsorientiert, ja.
Also mir persönlich als Kind, ich hatte schon die Schwierigkeit oder meine Mutter musste mich schon ordentlich einholen, weil ich dann teilweise auch mich als was Besseres gefühlt habe, weil ich wusste, ich kann mehr und schneller. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man dann generisch durchgeht und sagt, du hochbegabt, du nicht, dass es dann auch schnell zu einer Dynamik kommt zwischen Kindern und in einem Kind selbst, die wahrscheinlich nicht förderlich ist für das Heranwachsen an sich. Weil es ist ja wieder so, dass diese Hochbegabung ist ja wichtig, dass es gefördert wird, aber es gibt ja so viele Dinge drumherum, die auch wichtig sind und noch wichtiger. Und da sehe ich auch ganz schön große Gefahr drin, ehrlich gesagt.
Es ist beides wichtig. Es ist wichtig, dass Hochbegabte lernen mit, ich sage einfach mal, 98% weniger intelligenten Menschen und mit Menschen umgehen zu lernen. Sei es in der Schule oder auch im Beruf, wann auch immer, das zu lernen. Gleichzeitig aber auch, und da sehe ich auch den großen Vorteil von Mensa, Freunde zu finden, Freundinnen zu finden, andere Menschen zu erkennen, die ähnlich ticken, wo man dann merkt, okay, ich muss mich jetzt nicht mehr verstecken. Ich hatte ein Mädchen, das im Kindergartenalter gesagt hat, ich sage immer bei der Frage, was möchtest du mal werden, sage ich immer Dino-Forscherin. Weil wenn ich sage, ich möchte Paläontologin werden, dann werde ich nicht verstanden. Das ist so ein Punkt, den ich sehr häufig bemerke. Die fangen an, dann sich anzupassen, weil die merken, meine Umgebung, die checkt einfach nicht, was ich von denen möchte. Also das muss man natürlich ein Stück weit lernen, aber genauso wichtig ist, dass man andere Menschen kennenlernt, die ähnlich ticken, wie vielleicht ihr zwei euch gefunden habt.
Ja, Erwin, ne?
Das ist noch eine ganz andere Geschichte. Die breiten wir jetzt hier nicht aus. Aber was du sagst, so ein Verein hat ja auch den Vorteil, dass man wirklich viele Geschichten hört und viele Geschichten kennenlernt, wenn man da entsprechend aktiv ist oder sich ein bisschen kümmert. Und was du gerade gesagt hast, dieses, also ich downgrade mich selber, in meinem Sozialverhalten, passe mich im Grunde meiner Umgebung an, damit ich keinen Stress habe oder damit ich akzeptiert werde. Das habe ich wirklich bemerkenswert oft gehört. Also, dass Leute sagen, eigentlich interessiert mich gar nicht, was die reden, aber um dazuzugehören, rede ich halt auch, ne, so, was man halt so redet. Es gibt viele Facetten für Hochbegabung, gerade im sozialen Umfeld, die, denke ich, schwierig sind und problematisch sind.
Und es hört ja nicht mit der Schulzeit auf, dass man einfach aneckt.
Absolut nicht. Zwei Geschichten, wenn ich die kurz erzählen darf. Also eine habe ich auch einen Fall, ich erzähle es mal ganz allgemein, wo jemand im Berufsleben totale Probleme hatte, also ständig seinen Beruf gewechselt hat. Und zwar unter anderem deswegen, weil er hat gesagt, ich komme irgendwo rein, hat im Büro gearbeitet, ich gucke mir das an, ich erkenne nach maximal 4 Wochen, was hier schief läuft. Und dann mache ich Vorschläge, wie es viel besser laufen könnte. Und dann finden aber alle total blöd, dass da einer kommt und Schlauch schwätzt. Ja, man hat den dann weggemobbt oder ihm nahegelegt, du passt hier nicht rein. Und wo der sagt, ich habe das doch nur gut gemeint. Ich hatte ja auch recht. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Also man hat ja recht. Ich kann es mir genau vorstellen. Ich weiß auch genau, woran sowas scheitert. Und ich weiß natürlich, keiner liebt den, der alles besser weiß, selbst wenn er alles besser weiß. Das ist das eine. Und das ist natürlich problematisch. Also wenn man so eine Berufslaufbahn hat, ich meine, es ist ja fast tragisch. Und das andere ist, also was mir total geholfen hat oder wo ich unwahrscheinlich viel profitiert habe, das ist einfach Sport, und zwar Mannschaftssport. Da ist völlig egal, ob du hohl in der Birne bist oder sonst was, wer rennen kann und mit dem Ball umgehen kann und eine Übersicht hat, der war King. Und vor allen Dingen, ja, ist so, vor allen Dingen, man gewinnt zusammen und noch wichtiger, man verliert zusammen und du lernst es. Und du kannst so gut sein und so schlau sein und so tolle Noten haben, wie du willst. Und wenn du samstags verlierst, ist das Wochenende im Eimer. Und dann muss man da irgendwie auch gemeinsam irgendwie mit klarkommen. Das sind alles keine Tragödien, aber ich bin öfter, kann mich erinnern, heul nach Hause gekommen und Mama musste mich irgendwie wieder aufrichten. Dann gab es irgendwie ein besonderes Stück Kuchen oder irgendwas, dann ging es wieder. Aber das sind so Sachen in der Entwicklung, die ich für mich persönlich total bereichernd finde, einfach auch, um mit Leuten, mit denen mich sonst nicht viel verbindet, gut zurechtzukommen.
Kann es aber auch nicht sein, dass du gerade beim Fußball halt dann ein Stück weit strategischer gespielt hast wie die anderen, dass du genau wusstest, woran sage ich jetzt, dass wir Tor kassiert haben oder welche Fehler hat mein Gegner und vielleicht, dass du ein Stück weit dann doch deinen Kopf eingesetzt hast, um die Mannschaft zum Erfolg zu führen.
Ja, natürlich. Ich war auch zeitweise sehr unbeliebt in der Mannschaft, weil ich immer alles besser wusste. Und den anderen erzählt habe, in welche Richtung sie zu laufen hatten.
Das ist aber auch so was, mein Bruder Tim und ich, wir haben beide Basketball gespielt als Kinder und in einer Mannschaft haben wir zusammen gespielt. Und Mama und auch der Trainer und so hat immer gesagt, wenn wir beide zusammen Basketball gespielt haben, da man hat so gemerkt, wie wir wissen, wo wir hinlaufen und wie es ganz anders funktioniert hat. Aber klar, ich glaube, gerade das ist, dann ist trotzdem nochmal eine andere Dynamik drin, weil man trotzdem auch schnell laufen muss. Erwin wusste zwar alles besser, aber wenn Erwin ganz langsam gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich nochmal auf den Deckel bekommen. Also da kommt Chance. Zumindest noch eine andere Komponente dazu. Ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar was ganz Spezifisches. Wenn du jetzt ein Kind hast in der Testung und dir fällt auf, egal welcher Bereich, da gibt es erhebliche Defizite und in einem anderen aber erhebliche positive Aspekte, wo das Kind viel schneller ist. Wie würdest du dann deine Empfehlung ausrichten für die Eltern?
Auf jeden Fall beide Aspekte müssen mit berücksichtigt werden. Es wäre falsch, jetzt nur die Stärken hervorzuheben und zu sagen, alles andere ist uns egal. Es wäre genauso falsch, nur zu gucken, oh, was kann das Kind noch nicht und seine Stärken außer Acht zu lassen. Mein Ansatz ist es immer, beide Aspekte irgendwie mit, oder meistens gibt es mehrere Aspekte, unter den Hut zu kriegen. Im Moment habe ich gerade sehr viele Diskussionen, auch mit Kooperationslehrern von den Grundschulen, die im Kindergarten unterwegs sind. Und ich habe da Mädchen im Moment vor Augen, das habe ich erst die Woche getestet. Ein Mädchen, das 3 Wochen Also irgendwann im Juli hat es Geburtstag und Stichtag ist halt in Baden-Württemberg, der 30.06., wann man eingeschult wird. Das heißt, sie war 3 Wochen über dem Stichtag. Und die Kooperationslehrerin, das ist die Lehrkraft, die von der Grundschule in den Kindergarten kommt und sich mit den Schulanfängern auseinandersetzt, die hat gesagt, aber das Mädchen, das kann ja gar nicht richtig sitzen. Das hampelt immer rum, das hält sich nicht an Gesprächsregeln, das ist noch nicht für die Schule geeignet. Gleichzeitig haben wir halt einen sehr hohen IQ festgestellt, von, waren glaube ich 138 Punkte im Gesamtergebnis. Also schon ein Ergebnis, wo man sagt, wow, da müssen wir ein bisschen hinterher, ein bisschen Zusatzmaterialien ein Jahr später in der Schule, damit kommen wir nicht weiter. Und dann habe ich mich mit der Schule auseinandergesetzt und habe gedacht, ja, okay, wir müssen beides, die vorzeitige Einschulung, vorzeitig in Anführungsstrichen 3 Wochen früher, müssen wir vor dem Hintergrund der IQ-Werte auf jeden Fall mit berücksichtigen. Insofern sollten wir diesen Weg gehen. Vielleicht ist die motorische Unruhe, die dieses Kind zeigt, einfach die andere Baustelle. Aber die Baustelle, die haben wir auf jeden Fall eventuell, egal ob wir es jetzt ein Jahr früher oder ein Jahr später anschulen. Aber die andere Baustelle, nämlich die, dass das Mädchen unterfordert ist in der Schule, würden wir jetzt regulär, also erst in einem Jahr, ein Jahr später einschulen, die Baustelle haben wir halt nicht mehr. Und das ist so das, was ich versuche, beide Aspekte miteinander und nicht zu sagen, wir fokussieren jetzt nur das Alter oder nur, ob es mit der Schere umgehen kann oder den Stift halten, sondern wir müssen halt alles mit berücksichtigen. Und da sind ein Stück weit, müssen wir halt auch immer vor dem Hintergrund unseres Schulsystems einfach sehen, was haben wir für Möglichkeiten und das, was die Kinder eigentlich bräuchten, dass man differenziert, dass man eine passgenaue Förderung den Kindern bereitstellt, das ist halt ein bisschen schwierig bei unserem Schulsystem. Insofern ist das, was unter Akzeleration läuft, nämlich das vorzeitige Einschulen, das Überspringen von der Klassenstufe, ist halt etwas, was bei uns recht gerne praktiziert wird.
Mhm. Ja.
Also insofern beides. Und das ist letztendlich auch das, was ich merke, um wieder zum Anfang zu kommen, was mich als Sonderpädagoge auszeichnet und was auch bei den Eltern relativ gut ankommt, dass wir nicht nur die IQ-Werte, sondern halt alles mit berücksichtigen.
Ja. Spannend, spannend, spannend. Oder Erwin?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir müssen langsam in die Schlussrunde einbiegen.
Genau,
ich
hab, das
ich habe einen Blick auf die Uhr.
Ja.
Dazu noch eine Frage, Titus. Ich weiß, dass Schulzeit und Förderung und überhaupt das Thema, worüber wir gesprochen haben, bei uns im Verein und auch bei den Leuten, die uns zuhören, eine große Rolle spielt. Das taucht immer wieder auf bei Fragen, die uns gestellt werden oder Themenvorschläge, die gemacht werden. Ist es möglich, deine Mailadresse, die wir ja in den Shownotes angeben möchten, zu nutzen, dass wer da Fragen hat, Näheres wissen will oder weswegen auch immer, dass die sich an dich wenden und dann auch eine vernünftige Antwort bekommen?
Jederzeit, sehr gerne. Sowohl meine Homepage-Adresse, meine E-Mail-Adresse, auch ich biete immer allen Eltern an, selbstverständlich, dass sie mit mir Kontakt aufnehmen dürfen. Da entstehen auch keinerlei Kosten oder so für die Eltern. Die Erstberatung ist auch immer kostenlos. Und es ist mir auch ein ganz großes Anliegen, auch wenn von Lehrkräften, von Erziehern Fragen auftauchen. Ich weiß, die Schulen, die haben kein Geld, aber daran deutlich scheitern. Meine Fortbildung, die ich gebe in Kindergärten oder in Schulen, sind alle kostenlos.
Wow.
Weil es mir einfach ein Anliegen ist, einfach an der Situation der Kinder etwas zu verbessern. Und das kann ich nur, indem ich das Personal, das dort arbeitet, entsprechend zu schulen. Also ich bin auch bundesweit einfach unterwegs, bin jetzt nächste Woche in Leipzig, war jetzt die Woche in Bonn. Also von daher sollte auch die Distanz nach Baden-Baden nicht unbedingt ein Hemmnis darstellen. Vieles lässt sich auch per Mail und am Telefon klären.
Schön. Vielen Dank. Ich glaube, da wirst du bestimmt einige Mails erhalten, ne? Und auch schön, dass du das kostenlos anbietest. Ja, also im Namen von Erwin und mir bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Es war natürlich für mich persönlich sehr spannend, aber ich hoffe für die Zuschauerschaft genauso. Ich würde sagen, du wirst bestimmt nochmal die ein oder andere Mail von mir erhalten. Ansonsten gibt's alles in den Shownotes. Kann uns gerne erreichen, wie immer auf 130undmehr@web.de, auf Instagram 130 und mehr. Titus, möchtest du noch was loswerden? Ich habe dich jetzt ein bisschen abgespeist, sorry.
Nein, gar nicht. Ich fand es total klasse mit euch beiden. Freue mich, dass wir uns austauschen könnten. Und euch geht es wahrscheinlich genauso wie mir. Dieses Thema 130 und mehr, das ist etwas, wo wir wahrscheinlich noch viele Folgen vom Podcast füllen könnten. Aber ich fand es total klasse mit euch. Die ganze Aufregung, die ich im Vorfeld hatte, hat sich gelohnt, weil ich habe es einfach nur genossen mit euch. Vielen Dank.
Super. Schön, das ist die Hauptsache. So, ich habe gesehen, Erwin ist raus, aber das ist kein Problem, der schneidet seinen Tschüss einfach rein. Vielen Dank nochmal, Titus, und an den Rest bis bald. Tschüss.
Tschüss.
130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Hier noch einige Informationen zu unserem Podcast 130 und mehr. Lina und ich sind beide Mitglieder bei Mensa, der größten Vereinigung von Hochbegabten weltweit. Insgesamt gibt es auf der Welt rund 250.000 Mitglieder, in Deutschland sind es knapp 20.000. Das Besondere an Mensa ist, man kann dort nur Mitglied werden, wenn man einen nachgewiesenen IQ von 130 oder höher hat, daher der Name unseres Podcasts. Das Besondere an uns beiden ist, Lina ist 20 Jahre, ich bin 68 Jahre alt. Wir sehen also das Thema Hochbegabung unter sehr unterschiedlichen Gesichtspunkten und unter sehr unterschiedlichen Perspektiven. Wir sprechen über Familie, über Freunde, über Eltern, über Schule, über Späterkannte, eben über den ganzen Kosmos, was Mensa gerade ausmacht. Und wir holen uns von Zeit zu Zeit Gäste dazu, die aus ihren Erfahrungen berichten oder uns mit ihrer Expertise bereichern. Das Ganze passiert ehrenamtlich. Wir machen das aus Spaß und aus Interesse am Medium und freuen uns über Reaktionen, über Kommentare in jeder Hinsicht, über Kritik. Wir sind erreichbar per Mail über 130undmehr@web.de und man findet uns auf Instagram unter 130undmehr. Außerdem, da wir das Ganze ehrenamtlich machen, und es natürlich sehr viel mehr Zeit kostet als erwartet und wir auch alles, was es zu finanzieren gibt, selbst von unserem eigenen Geld bezahlen, haben wir eine kleine Seite eingerichtet auf der Webseite buymeacoffee.com. Dort kann man uns virtuell einen Kaffee oder auch zwei spendieren. Man findet uns dort auf buymeacoffee.com/130undmehr. Wir freuen uns über jede Unterstützung, über jede Zuwendung, werden jeden, der uns einen Kaffee spendiert, loben und preisen und hoffen einfach, dass es euch gefällt und ja, dass ihr dabei bleibt und uns Anregungen gibt, Kritik gibt und uns hoffentlich weiterhin unterstützt. Vielen Dank.